Ihr Lieben, lasst mich heute mal etwas ungewohnt starten, wenigstens für unsere Gemeinde ungewohnt, aber auch für eine Predigt eigentlich ungewohnt. Ich beginne mit dem ersten Teil des sogenannten Ave Maria. Also, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wer meint, das wäre jetzt etwas arg katholisch, der hat Recht und Unrecht zugleich. Dieses Ave Maria ist natürlich ein Bestandteil des Rosenkranzgebetes, das in der römisch-katholischen Tradition beheimatet ist. Aber wir beten hier nicht den Rosenkranz und ich habe auch nicht vor, das hier einzuführen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Diese Worte sind aber nicht nur in dem Sinn katholisch, dass sie die Christenheit miteinander verbinden, sind auch in dem Sinne katholisch, dass sie die Christenheit miteinander verbinden, so wollte ich sagen. Denn katholisch meint nicht nur die römisch-katholische Kirche. Katholisch im griechischen Wort heißt so viel wie allgemein Katholikos. Wenn sich Christinnen und Christen unterschiedlicher Prägungen im apostolischen Glaubensbekenntnis zur heiligen christlichen Kirche bekennen, dann steht da auf Lateinisch Katholika. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Warum sollte das in diesem Sinn zur allgemeinen oder gesamten einen christlichen Kirche gehören? Nicht nur, weil diese Worte traditionell sind oder römisch sind, sondern sie sind biblisch. Der erste Teil stammt aus dem Mund vom Verkündigungsengel Gabriel. Er kommt zu Maria und sagt, grüßt Maria, grüßt sie so, dass sie die Begnadete ist und sagt ihr zu, dass der Herr mit ihr ist. Und den zweiten Teil lesen wir im heutigen Predigttext. Und den lese ich uns nun vor. Lukas 1, ab Vers 39. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Manchmal kommt in unseren Freikirchen Maria wirklich etwas zu kurz. Schließlich hat Maria unseren Herrn Jesus, den Gottessohn, empfangen und auch ausgetragen und geboren. Deswegen muss man sie noch lange nicht anbeten. Unser Glaube steht aber in der Gefahr, zu männlich zu werden, wenn wir Maria ganz beiseite lassen. Schauen wir uns also die Begegnung der beiden werdenden Mütter, von der ich eben las, etwas an. Es ist ja eine ganz eindrückliche und bewegende Geschichte. Sie wird schon in der Begegnung des Gabriel mit Maria vorbereitet. Gabriel hatte Maria die Nachricht überbracht, dass sie Jesus zur Welt bringen würde. Und das sollte ohne einen Mann geschehen. Das ist menschlich natürlich unerklärlich. Gabriel weist Maria aber auf Elisabeth hin. Elisabeth war mit Maria verwandt. Gabriel sagt Maria, dass Elisabeth mit einem Sohn schwanger ist, obwohl eigentlich klar war, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und darüber war Elisabeth mittlerweile schon alt geworden. Und trotzdem bekam sie jetzt noch ein Kind und das sollte Maria ein Zeichen sein. Ein Zeichen dafür, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und das sollte Maria jetzt ermutigen, diese ungeheure Nachricht von ihrer eigenen wunderbaren Schwangerschaft anzunehmen. Und Maria nimmt diese Ermutigung an. Sie sagt, sieh doch, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Wirklich gesegnet bist du unter allen Frauen, Maria. Das muss man nämlich erst einmal hinkriegen, sich einem solchen Projekt zu stellen. Das wird einige Konsequenzen nach sich ziehen. Missverständnisse werden sich ergeben aus dieser Schwangerschaft mit einem unehelichen Kind. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Respekt, Maria. Und Maria bleibt dran an der Sache. Sie wartet nicht, bis sich die Sache irgendwie beruhigt hat. versucht auch nicht, die Dinge wieder so gerade zu rücken, dass sie ihren Mädchenalltag wieder normal weiterleben konnte. Sie war ja noch ein Teenie. Und da hat man wohl anderes im Sinn, als vom Heiligen Geist schwanger zu werden. Aber Maria bleibt dran. Sie ist ganz bei der Sache. Sie lässt alles stehen und liegen und macht sich auf den Weg hin zu Elisabeth und damit auch hin zum Zeichen für die Wahrheit ihrer umstürzenden Verheißung. Sie lässt sich nicht nur etwas erzählen. Sie geht hinein in die Geschichte. Sie macht sich auf den Weg, macht diese Geschichte zu ihrer eigenen. Sie will wohl das Zeichen sehen, und zwar schnell. Und da setzt unser Text ein. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Vielleicht war sie auch wirklich kribbelig geworden. Manchmal ist das ja so. Wenn etwas Großes vor dir liegt, wenn irgendetwas da ist, was dich umtreibt, dann musst du irgendetwas tun, sonst wirst du noch verrückt. Also nimmt Maria den Weg unter die Füße und geht zu Elisabeth. Wer Herausforderndes erlebt, Schönes oder auch Schlimmes, der hat es gut, wenn es Menschen gibt, mit denen man sich treffen kann, mit denen man teilen kann, was einen bewegt. Und auch wenn es Orte gibt, die man aufsuchen kann. Orte der Besinnung und Orte, an denen Entwicklungen verarbeitet werden können. Manchmal ist es gut, äußere Wege in Kauf zu nehmen, um innere Wege bewusster gehen zu können. Vielleicht auch Zeichen zuzulassen. Zeichen, die uns Mut machen, zu unserem Weg zu stehen. Maria macht das so. Sie geht für eine Weile weg von zu Hause und besucht ihre Verwandte Elisabeth. 3 Monate wird sie dort bleiben, lesen wir später. Und vielleicht wird dir Maria darüber zum Beispiel, wenn sich Neues anbahnt, das dich vielleicht echt auch fordert, dann drück es nicht einfach weg. Drück es nicht weg, um so weiterzuleben, wie du es halt gewohnt bist. Bleib dran an der Sache. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist und mach dich auf den Weg und nimm dir Hilfen, such Orte auf, begegne Menschen, mach Erfahrungen, damit sich etwas klären kann und dass du leben kannst, wozu du berufen bist. Als Maria bei Elisabeth ankommt und sie begrüßt, tut sich etwas. Elisabeth bekommt ein fröhliches Bauchgefühl. Das Kind in Elisabeths Bauch bewegt sich nämlich. Das empfindet Elisabeth und sie empfindet es als einen Freudensprung. Und dazu passiert etwas anderes, etwas Zweites. Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und diese beiden Regungen lassen sie nun laut ausrufen, gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Was uns hier erzählt wird, ist bedeutsam, denn es kommen 2 Sachen zueinander. Eine körperliche Regung und eine geistliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du reagierst körperlich auf etwas. Bei so einer Schwangerschaft ist es natürlich noch einmal etwas ganz Besonderes. Regungen im Mutterbauch sind für werdende Mütter, aber auch für werdende Väter sehr eindrücklich. Aber ich möchte es auch mal ausweiten auf andere körperliche Regungen, auf Bauchgefühle, die es so gibt. Und Bauchgefühle gibt es ja nicht nur bei Schwangeren, es gibt mulmige Bauchgefühle. Es gibt auch solche, bei denen du meinst, Schmetterlinge sind in deinem Bauch. Kennst du verspannte Schultern vielleicht auch oder zusammengepresste Lippen? Manchmal gehst du einher und merkst richtig, dass du einen aufrechten Gang hast und dann kennst du auch ein pochendes Herz. Alle diese körperlichen Regungen sind nicht unbedeutsam. Achte darauf, denn sie sind wirklich nicht belanglos. Und dann gibt es ja noch etwas anderes. Elisabeth hat nicht nur Kindsbewegungen in ihrem Körper gespürt, zu dieser sinnlichen Erfahrung kam noch etwas Übersinnliches. Im Text klingt es so, sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist ja mal spannend. Die Ausgießung des Heiligen Geistes haben wir eigentlich erst später in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Wir feiern sie nicht zum Weihnachtsfest, auf das wir jetzt mit großen Schritten zugehen, sondern wir feiern es zu Pfingsten. Viel später, nach Jesu Tod und Auferweckung, kommt der Heilige Geist. Aber hier wird Elisabeth schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist nochmal eine andere Dimension als die körperliche Erfahrung. Es ist die Öffnung des Himmels. Es ist jetzt schwer zu beschreiben, aber vielleicht trifft es das Wort Erfüllung schon ganz gut. Kennst du das, erfüllt zu sein? Vielleicht erlebst du so eine Erfüllung bei dem Anblick eines schönen Bauwerks. Das sind ja eigentlich faktisch aufeinandergesetzte Steine oder gegossener Beton. Aber die Art und Weise, wie sie geformt und zu einem Bauwerk geworden sind, berührt dich irgendwie. Berührung wäre auch so ein Wort. Oder du hast eine Zeit am Meer mit einem frischen Wind, mit ein paar Wolken am Horizont. Und das lässt sich alles physikalisch und meteorologisch erklären, was da vor sich geht. Aber das ist nicht alles. Du fühlst es anders. Apropos Wind. Beim Wind ist es so. Er weht, wo er will, du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Das war jetzt die Bibel. Evangelium nach Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Wind und Geist, das sind im Griechischen die gleichen Dinge. Es ist im gleichen Wort wiedergegeben. Pneuma. So ist das mit dem Geist. Er kann dich packen, er kann dich erreichen oder er kann dich erfüllen. Und bei Elisabeth war das so. Bei ihr kam beides zusammen, eine intensive Körpererfahrung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Unter beiden Eindrücken bekommt Maria jetzt eine klare Sicht. Und so kommt es zu einem vorpfingstlichen Christusbekenntnis. Es ist in diesem Text ganz faszinierend. Nach 1. Korinther 12, Vers 3 kann niemand Jesus einen Herrn nennen oder den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus einen Herrn nennen, den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und genau das tut Elisabeth. Sie nennt den ungeborenen Jesus schon ihren Herrn. Wenn man so will, ist Elisabeth die erste Christin. Sie erkennt etwas, das andere sehr wahrscheinlich gar nicht sehen konnten. So segnet Elisabeth ihre junge Verwandte und deren ungeborenes Kind. Ja? Die altgewordene Elisabeth erkennt in der jungen Frau Maria die Mutter ihres Herrn. Und damit findet sie auch selbst ihren Platz in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Maria wird hier also nicht gesegnet, weil sie an sich hervorzuheben wäre. Nicht Maria ist die Herrin. Jesus ist der Herr. Aber weil Jesus eben diese herrliche Bedeutung hat, kommt Maria als seiner Mutter eben auch zu Ehren oder kommt ihr Ehre zu. Schließlich ist der Herr Jesus das Kind in ihrem Bauch, die Frucht ihres Leibes, so heißt es wörtlich. So preist Elisabeth Maria glückselig. Solche Seligpreisungen kommen an verschiedenen Stellen der Bibel vor. Sie nennen Menschen glücklich, weil sie vor Gott in einer angemessenen Haltung leben. Weil sie so vor Gott leben, wie es richtig ist. Bei Maria heißt das, sie hat geglaubt. Und es wird auch in Erfüllung gehen, was ihr der Herr versprochen hat. Maria ist damit ein Beispiel für uns. Sie ist offen für Gott und lässt vertrauensvoll sein Handeln an ihr zu. Was für eine schöne Begegnung ist das da im judäischen Bergland. Man muss die einzelnen Züge vielleicht noch mal in Ruhe betrachten und vielleicht macht ihr das zu Hause mal, es würde sich jedenfalls sehr lohnen. Vielleicht würdet ihr noch andere Entdeckungen machen, etwa die, dass Jesus hier Herr genannt wird, aber genauso später auch Gott, der Schöpfer, Herr genannt wird. Der erfüllen wird, was er versprochen hat, der Herr. Und wenn ihr dann hinzunehmt, dass Elisabeth das alles unter Einwirkung des Heiligen Geistes deutlich wird, dann seid ihr vielleicht bei der Dreieinigkeit und seht sie am Werk. Oder ihr merkt, dass da mit Maria und Elisabeth zwei Menschen zusammenkommen. Und Jesus ist mitten unter ihnen. So wird er als Erwachsener sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dann würdest du hier schon ein Abbild für christliche Gemeinschaft erleben. Oder du merkst, dass nicht nur Johannes der Täufer, Elisabeths Sohn, ein Wegbereiter für unseren Herrn Jesus ist, das ist er ja, Maria ist es auch, auf sehr körperliche Weise. In ihrer Schwangerschaft bereitet sie dem Herrn Jesus seinen Weg in die Welt, zu uns Menschen. Aber eines muss unbedingt noch deutlich werden. Und es kommt ja auch in unserem Text gleich zweimal vor, doppelt, so als ob es unterstrichen werden müsste, damit es ja nicht übersehen wird. In Elisabeth sprang der heranwachsende Johannes vor Freude. Wenn Jesus kommt, kommt Freude auf. Advent, das ist nicht nur besinnlich. Advent ist eine Freudenzeit, denn Jesus kommt und das ist eine gute Nachricht, Evangelium. Und fröhlich wird es dann auch am nächsten Dienstag in unserer Christvesper werden, wenn wir Weihnachten als Party für Jesus feiern wollen. Freut euch schon mal darauf. Amen.